Basel-Podcast Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Masse-Hassel-Hörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zur 12. Folge mit dem lieben Chris.
Hallihallöchen.
Ich freue mich, dass du es geschafft hast, dass wir einen Termin gefunden haben, Mensch.
Ja, vielen lieben Dank auch dafür, dass ich hier sein darf. Ja. Also das ist für mich natürlich auch eine große Ehre.
Das kann ich nur zurückgeben. Ja, heute haben wir das große Thema veganes Bodybuilding, was natürlich irgendwie auch sehr präsentisch ist in letzter Zeit. Man sieht es auch in den Supermärkten, immer mehr vegane Produkte, immer mehr Ersatzprodukte. Seit wann, lieber Chris, bist du denn schon vegan?
Also grob kann ich sagen, einige Jahre. Das war bei mir so, es ging, ich würde sagen, so vor 5-6 Jahren los. Also ich würde, wenn mich einer fragt, wie lange bist du vegan, würde ich immer sagen, so ungefähr 5 Jahre. Mhm. Ging aber auch schon ein bisschen vorher los, aber so wie es halt ist, so vom Vegetarismus auf den Veganismus umgestiegen, dann ein paar Monate vegan gewesen, dann nochmal kurz Vegetarismus eingeschoben. Ja. Es hat sich mal so ein bisschen hin und her bewegt. Ich war immer zum Großteil schon vegan, aber hier und da wurden dann immer noch die Ausnahmen gemacht. Ja. Und jetzt aber schon, wie gesagt, seit vielen Jahren wirklich vollständig vegan und damit auch recht zufrieden.
Ja, du machst ja auch Bodybuilding, sehr ambitioniert.
Ja, wie man es ja. Sieht.
Wie lange machst du das schon, jetzt so im zeitlichen Vergleich?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich das erörtere ich für mich selber immer noch gerne, weil ich teile das so auf. Ich hatte in meiner Jugend mit 16, 17 so das erste Mal angefangen mit so Krafttraining, natürlich ohne Wissen einfach drauf losgestürmt, gemacht, was sich gut anfühlt. Ne? Und ja, das ging so bis so 19, 20. Danach hatte ich mit einer relativ schweren Krankheit zu kämpfen. Und da ging das alles, sage ich mal, bergab, wurde auch alles zum Großteil abgebaut. Und dann so mit 21, 22 hatte ich den Neustart. Und das betrachte ich für mich dann so auch als jetzt meine Periode, sage ich mal. Und demnach kann man sagen, ebenso seit 5, knapp 6 Jahren.
Genau, wie alt bist du?
Ich bin aktuell 27 Jahre alt.
Also praktisch den krassen Anfang mit Bodybuilding dann fast gemacht, als du dann auch vegan geworden bist.
Genau, ne? Also ich habe das, was ich jetzt, sage ich mal, aufgebaut habe, alles habe ich zum Großteil, also zum gesamten Teil pflanzlich aufgebaut.
Based on plants.
Genau, sozusagen. Also komplett ohne Fleisch und den Großteil dieser Zeit auch vegan. Wie gesagt, die Anfangszeit war noch ein bisschen Vegetarismus drin, aber den Großteil der Zeit vegan.
Das ist jetzt natürlich die Frage der Fragen, die wahrscheinlich alle schon erwarten, wie kam es denn dazu? Gerade vor 5 Jahren muss man ja sagen, ist es schon der schwierigere Weg gewesen, weil es gab noch gar nicht so viele Ersatzprodukte, wo man es auch wirklich nochmal, also du musstest ja damals noch auf viel mehr verzichten als jetzt.
Ja, damit hatte ich aber eigentlich gar nicht so die Probleme, weil ich war schon in dieser Phase an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, für mich ist, ich mag dieses Buzzword nicht so, aber dieses Clean Eating immens wichtig, weil ich einfach der Meinung bin, nur wenn du dem Körper das gibst, was er braucht, und damit meine ich nicht nur die Makronährstoffe, sondern auch die Mikronährstoffe, kann er auch eben so funktionieren, wie du es möchtest.
Ja.
Und dementsprechend habe ich mich immer schon sehr ausgewogen, relativ natürlich und so weiter und so fort ernährt.
Ja.
Und das, was jetzt über die letzten Jahre so hinzugekommen ist, so an Fleischersatzprodukten, an Süßigkeiten und so weiter und so fort, das ist nice to have, das ist cool. Ich finde es auch mega nice, weil das natürlich immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt damit und, sage ich mal, diese Reichweite erhält, die es auch verdient, meiner Meinung nach. Und ich probiere mich da auch gerne durch, aber der Großteil meiner Ernährung ist und bleibt eben relativ natürlich, also mit den grundlegenden Sachen, genau.
Ja, erzähl mal, was sind so die Basics?
Ich muss ja sagen, ich bin ein immenser Fan von Haferflocken.
Also ja, alles, was mit
Haferflocken zu tun hat, also wirklich Porridge, Overnight Oats. Aktuell bin ich extrem bei Pudding Oats. Esse ich jeden Tag. Ich muss sagen, ich esse...
Aber man freut sich jeden Tag wieder
aufs Neue drauf. Es ist wirklich so. Ja. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, da werden manche jetzt wahrscheinlich echt mit den Kopf schütteln, aber ich esse seit dieser gesamten Zeit, seit so unzähligen Jahren, esse ich mit vielleicht ein paar Ausnahmen, da kann ich an zwei Händen abzählen, wie oft diese Ausnahmen waren, täglich mehr Porridge.
Ja.
So, und
nee, ich glaube, das können sehr viele Hörer und Hörerinnen.
Ja, das ist...
Da kenne ich auch sehr viele, ich brauche mich gar nicht verschämen.
Schämen auf keinen Fall, mir schmeckt es ja nach
wie vor. Porridge liebe, also das ist
ja,
wirklich...
Ja, das ist...
Ich weiß auch nicht, es gibt auch kaum eine andere Mahlzeit, die so viel gute Makros und Mikros hat, die so gut sättigt, die du so schnell zubereiten kannst und die so geil schmeckt.
Ja, also du kannst ja auch immens viel damit machen.
Du kannst halt auch übelst eskalieren mit dem Topping.
Das stimmt, ein bisschen aufpassen. Und ich muss sagen, ich probiere mich aktuell auch sehr viel daran. Also eigentlich esse ich mein Porridge immer sehr, ja, ich sag mal süß, mit Datteln, Kakaonis, beziehungsweise dunkler Schokolade, mit Samen, also Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, alles mögliche. Ich variiere das immer tagtäglich durch. So. Ich habe so immer meine Grundkonzepte meiner Mahlzeiten, sage ich mal, und die variiere ich einfach durch. Und aktuell probiere ich mich aber auch an einem herzhaften Porridge.
Okay, das habe ich noch nie probiert.
So, also genauso wie man, sage ich mal, jetzt eine Reis- oder Nudelmahlzeit machen würde, mache ich es halt mit Haferflocken. Und muss sagen, ja.
Aber wie bereitest du es dann zu? Auch, also machst du es mit Wasser oder mit Mandelmilch?
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile, oder aktuell sage ich, tue ich mein Porridge immer nur mit Wasser zubereiten. Mhm. Je nachdem, ich bin aktuell, wenn ich jetzt wirklich wieder in eine sehr aggressive Massephase gehen würde oder sage ich mal wieder an dem höheren Ende meiner Aufbauphase angekommen bin, da tue ich mein Porridge auch gerne mit Soja. Milch dann zubereiten, genau, damit es noch ein paar extra Kalorien gibt. Aber prinzipiell mache ich es eigentlich mit Wasser. Und auch das herzhafte Porridge wird mit Wasser zubereitet, ein bisschen Gemüsebrühe. Mhm. Das ist dann die Base, sage ich mal. Und dann der Rest ist eigentlich klassisch. Tue ich eine Soße zubereiten, sehr viel Gemüse, Hülsenfrüchte, meistens auch noch ein Topping, so ein paar Nüsse, damit es ein bisschen Crunch noch gibt. Und meistens auch noch einen Proteinanteil, also Seitan, Tempeh, Tofu, je nachdem, worauf ich dann eben Lust habe, schnippel ich dann noch mit rein.
Ja.
Und ja, das ist dann so mein herzhaftes Porridge zum Abendmittagessen, sage ich mal.
Und das Süße wahrscheinlich mit Proteinpulver und.
Dann. Genau, das wird dann, das ist meine Frühstück-Mittagsmahlzeit. Also ich beschreibe das immer so komisch, weil ich mache ja auch Intermittent Fasting.
Ja, ja.
Und dementsprechend esse ich ein spätes Frühstück und dann ein frühes Abendessen, so beschreibe ich das immer. Und ja, in das Frühstücksporridge kommen dann tatsächlich auch die Proteine.
Also bist du jetzt eher so bei zwei größeren Mahlzeiten am Tag, was ich so rausgehört habe?
Genau, das ist so meins.
Ich finde, man kommt damit auch besser klar, weil du musst irgendwie weniger kochen und weniger Zeit dafür aufwenden. Du bist besser satt. Also ich bin auch schon damit gelaufen, irgendwie so 5, 6 kleinere Mahlzeiten am Tag, aber irgendwie bist du dann immer am Essen.
Hm.
Und irgendwie denkst du aber auch immer nur an Essen, weil du hast immer nur so eine halbe Sättigung. Also ist es wahrscheinlich eine Typensache, aber ich esse auch gerne viel, deswegen esse ich lieber zwei Mahlzeiten und die dann größer irgendwie
am Tag. Ja, also so sehe ich das halt eben so. Also ich bin auch, ich bin einfach ein Fan vom wirklich gemütlichen Essen auch. Also ich nehme mir auch gerne Zeit fürs Essen und dementsprechend freue ich mich dann auch über diese Großmahlzeit, weil ich mich dann wirklich, das ist dann für mich auch gleichzeitig einfach der Grund, mich wirklich hinzusetzen, wirklich mir die Zeit zu nehmen, diese Mahlzeit mir einzuverleiben, weil wenn du halt diese kleinen Mahlzeiten hast, ich war noch nie ein Fan dessen, vielleicht ganz früher mal, so wo ich noch nicht so das Wissen hatte, habe ich immer mal zwischendurch. Ich erinnere mich immer noch, was ich damals so gemacht habe und nie drüber nachgedacht habe. Das war noch, wie gesagt, so in 16, 17.
Man musste die Proteinsynthese alle 2 Stunden ankommen. Nee,
auch immer direkt nach dem Sport, einfach eine Banane rein und einen Shake. Wo ich mir jetzt denke, manchmal laufe ich 3, 4 Stunden nach dem Training noch ohne Essen rum, manchmal sogar noch länger. Ja.
Ich bin dann auch super fokussiert und konzentriert einfach noch in diesem nüchternen Zustand.
Ja, ja.
Und beim Training hast du ja auch gar keinen Aufenthalt von Verdauung. Ja. Du fühlst dich nicht matt oder so. Und die Glykogenspeicher bleiben so lange voll, wenn du da wirklich ein Abendbrot hast, das ist recht easy.
Du verbrennst jetzt nicht alles an Glykogenspeicher über Nacht. Also davor haben ja viele Sorge. Also es wird auch mittlerweile so, es ist alles so kleinteilig mittlerweile geworden und viele Menschen, die vielleicht auch noch nicht so tief drin sind, fokussieren sich zu sehr auf diese Details, auf diese Kleinigkeiten. Auch so mit diesen, was du schon meintest, das anabole Fenster. So manche Leute, die haben das irgendwo mal aufgeschnappt und denken, das ist gerade der heilige Gral, das muss ich unbedingt einhalten.
Sonst baue ich nicht auf.
Und das ist aber, Quark natürlich. Ja. Ne? Und dementsprechend, also ich trainiere auch viel, viel lieber nüchtern, mache es auch immer, wenn ich es kann. Es gibt natürlich immer noch die Ausnahmen, wo man dann halt mal nachmittags oder abends gehen muss, aber da spüre ich dann tatsächlich auch diese Verdauung, egal wie lange es jetzt schon her ist, ob ich jetzt vor 2 Stunden oder 3, 4 Stunden gegessen habe. Es liegt nicht schwer am Magen, aber man ist träge.
Ja.
Das spüre ich dann schon.
Und man hat die Motivation vom Porridge nicht mehr.
Nee, da war das natürlich auch hinter einem liegt. Ne?
Was würdest du sagen, es herrscht ja oft so der Mythos, vegan funktioniert nicht, gerade jetzt, wenn man den großen Markus Rühr anhört oder irgendwelche krassen Bodybuilder. Ja. Was denkst du über solche Aussagen? Lässt es sich erstmal kalt und du denkst so, ja, okay, leben und leben lassen? Oder hast du so das Bedürfnis, oh, ich würde es eigentlich den Menschen lieber erklären, dass es funktioniert?
Also grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube, mittlerweile ist es relativ debunked. Also man sieht es ja auch an vielen der Fitness-Influencer, Paul Unterleitner, Micha Janik. Also das sind ja auch alles, sage ich mal, diese Vorzeige-Fitness-Veganer.
Ja.
Ich glaube, daran kann man schon ganz gut sehen, dass es vegan funktionieren kann. Ich persönlich habe tatsächlich auch das Bedürfnis, sage ich mal, diese Message so ein bisschen in die Welt zu tragen, bin aber jetzt da nicht so aggressiv. Also was du schon gesagt hast, so leben und leben lassen, das ist tatsächlich auch so ein Leitspruch meinerseits. Ich habe jetzt auch keinerlei Probleme damit, wenn Leute in meinem Umkreis, zum Beispiel wenn ich jetzt zum Grillen eingeladen bin und da wird halt ein Steak aufs Grill gehauen, bin ich jetzt auch kein Mensch, der sich daneben stellt und sagt...
Stößt du nicht den Grill um, Mensch?
Nee, tatsächlich ist es dann noch nicht vorgekommen und ich bin dann auch kein Mensch, der irgendwie sich da denkt, ich muss jetzt irgendwie jemanden bekehren.
Ja.
Wenn mich jetzt jemand wirklich, wie du jetzt explizit darauf ansprichst, dann versuche ich natürlich schon zu erklären und aufzuklären vor allen Dingen, auch auf Fragen einzugehen, so offen, ehrlich und ja, freundlich, wie es eben auch geht. Aber von mir aus, ich bin da jetzt nie so dieser, ich bin einfach der Meinung, es bringt niemanden was, wenn man da so aggressiv bekehrend vorgeht. Wenn ich jetzt auf Leute zugehe und sage, ey, das ist totaler Mist, was du machst, die Umwelt, das Klima,
Das ist ja wie bei Rauchern, wenn man es so vergleicht.
Also, wenn man Glück hat, entsteht noch eine Trotzwirkung auf der anderen Seite. Und dann werden sie es erst recht nicht einsehen und sich denken, ach, diese blöden Veganer, also wie es ja auch schon oft so, sage ich mal.
Ja, manche müssen das halt auch immer gleich sagen, nachdem sie sich vorgestellt haben, ach, und übrigens, ich bin vegan.
Ich bin auch so, wenn ich neue Leute kenne, ich lasse es eigentlich so immer unterm Radar erstmal.
Ja, ich weiß noch, da muss ich mich immer dran erinnern, als wir uns das erste Mal im Gym unterhalten hatten, meinte ich auch irgendwie, kümmern Sie ja mal auf Hähnchen und Reis treffen oder so, da hast du auch nichts gesagt. Ist mir hinterher so aufgefallen, dass es so
weil ich weiß nicht, ich bin da wirklich so ein Mensch, weil ich eben weiß, wie empfindlich da manche Menschen auch aktuell noch sind und manche Leute wollen es eben noch nicht hören, egal ob das jetzt an Ignoranz liegt oder einfach so an Selbstschutz, so manche versuchen sich auch noch so ein bisschen so diese Illusion aufrechtzuerhalten. Deswegen, ich bin da.
Die Macht der Gewohnheit wahrscheinlich.
Ja, auch. Natürlich auch, weil viele Menschen mögen es natürlich auch gar nicht, die Komfortzone zu verlassen oder irgendwie an die Grenze zu stoßen.
Zu verzichten.
Genau. Weil der Mensch, sagt man immer so schön, ist auch ein Gewohnheitstier.
Ja.
Und dementsprechend kann ich das schon irgendwie alles nachvollziehen. Ich bin immer so dieser Peace, Love und Harmonie-Typ gewesen und bin es auch immer noch. Deswegen bin ich da komplett neutral. Und wenn mir aber jemand auf mich zukommt, dann bin ich natürlich offen dafür, den Leuten eben auch zu zeigen, was auf diese Art und Weise möglich ist. Und wie gesagt, dafür existiert zum Beispiel auch mein Instagram-Kanal, wo ich einfach ein bisschen so aus meinem Leben aufzeige, so natürlich sehr fitnessfokussiert und alles, aber auch Lifestyle-mäßig, weil das gehört ja auch irgendwo dazu.
Ja.
Also klar ist ja immer der Fokus auf, woher kriegst du denn deine Proteine, wie baust du Muskeln auf, geht vegan noch gar nicht. Aber für viele ist es ja auch ein viel weitreichenderes Problem. Wie kann ich denn auswärts essen beispielsweise?
Genau, auf was muss ich achten?
Genau.
Und was ist vielleicht nicht vegan, was ich gar nicht gedacht hätte? Ne?
Da
gibt es ja bestimmt auch ein paar Dinge.
Ja, und das ist eben der Punkt. Also ich meine, im besten Falle machst du pro Tag 1-2 Stunden Sport, aber du hast immer noch dann 22 Stunden des Tags übrig.
Leider.
Gut, kann man noch Schlaf abziehen. Und in den Zeiten müsstest du ja optimalerweise dann auch vegan sein. Das ist ja, du bist ja nicht nur während des Trainings vegan oder während der Mahlzeit danach, sondern auch in deinem Privatleben. Und darum geht es mir einfach so zu zeigen, dass das vegane Leben insgesamt oder das Plant-Based Life, je nachdem, wie man das eben bezeichnen möchte, dass es gut funktioniert. Das ist nicht nur so, dass es funktioniert, dass ich mich da übelst zurücknehmen muss und leide zum Wohle der Tiere und der Umwelt, sondern ich genieße es auch. Es ist wunderschön und es macht Spaß. So.
Ja. Gibt es irgendwas, was du so richtig vermisst oder was du mal wieder gerne essen würdest?
Überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich war früher ein ziemlicher Käsefetischist. Aber wie du schon sagst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und genauso wie man sich Sachen angewöhnt und an diesen festhält, kann man auch sich Sachen auch abgewöhnen und loslassen. Und für mich ist, sag ich mal, Käse immer das beste Beispiel. Ich habe Käse geliebt. So. Ich habe gefühlt in jeder Mahlzeit irgendwie Käse mitgehabt. So. Und es ist auch nicht so, dass mir das nicht mehr schmecken würde.
Ja.
Aber ich brauche es einfach nicht mehr. Das ist der Punkt. So. Ich überlege mir dann immer so auf verschiedenen Ebenen von der Mahlzeit, tut das meinem Körper gut? Was hat das für weitere Konsequenzen? Und so weiter und so fort. Und beim Käse, würde mir höchstwahrscheinlich noch schmecken. Aber brauche ich es? Nein. ist es gut für die Umwelt? Ja, auch nicht so. Also ja. Es ist einfach so.
Aus welchem Grund? Das wissen viele ja auch nicht.
Ja, die Kühe, beziehungsweise allgemein. Man kann das ja immer so in verschiedenen Ebenen skalieren. Also einerseits klar der Methanausstoß. Methan ist ja auch ein immenser Klimafaktor, sage ich mal. Weil es wird ja immer nur aus Kohlenstoffdioxid geguckt, aber Methan ist ja sehr potent, ebenso was das Ganze, den ganzen Klimawandelantrieb angeht. Aber auch allgemein diese ganze Tierindustrie, Viehzucht etc. pp. Viele denken immer nur an Fleisch, die Tiere, die geschlachtet werden, aber natürlich existieren auch ebenso viele Tiere oder mehr oder weniger. Natürlich habe ich jetzt nicht permanent die exakten Zahlen auf dem Schirm.
Muss auch nicht.
Aber die Milchindustrie, das ist immer sehr, sehr fatal, aber es ist letztendlich auch, beuten ja auch die Tiere aus und die Tiere müssen das natürlich auch ein Weilchen mitmachen. Also das ist natürlich auch Landmasse, die dann dafür beansprucht wird, für die Fütterung der Tiere. Das ist ja auch immer Soja, ist ein perfektes Beispiel. Es wird dann immer als Kontraargument genommen für die oder gegen die Veganer, dass gesagt wird, ey, euer Soja, dafür wird der Regenwald abgeholzt, aber das stimmt nicht. Also der Soja, also das Soja, das für den menschlichen Konsum, sage ich mal, dargeboten wird, das macht 1, 2 oder 3% dieses ganzen Sojaanbaus aus. So die restlichen 98, 97 oder wie viele 90%, die gehen halt zur Tierfütterung drauf. Und das sind eben so diese Gerüchte, also diese Tatsachen, die ein bisschen immer umhergedreht werden, um das so passend zu machen.
Dann die viele Argumente wahrscheinlich auch benutzen, damit man sich selbst besser fühlt. Man kennt es ja manchmal, dass man gerne dann so ein paar Argumente
raus. Ja, natürlich. Es ist ja auch nur menschlich. Man möchte sich natürlich nie selbst eingestehen, dass man was falsch macht. Wobei ich sage auch immer, es ist falsch, egal in welchem Kontext, ob das jetzt dieses Vegane oder Fleisch essen, es ist immer falsch, komplett schwarz oder weiß sehen zu wollen.
Ja.
Ich finde grau. Grau ist halt die Farbe dieser Argumentation und Diskussion, weil klar, je nachdem aus welcher Sicht und aus welchen Interessen heraus du argumentierst, kannst du alles irgendwie legitimieren. Und ich bin der Meinung, man sollte immer offen für die Debatte bleiben.
Ja.
Na, egal, auf welcher Seite
man steht. Sonst verhärten sich so die Fronten und man kann ja gar nicht mal konstruktiv über was reden und über was nachdenken.
Ja, na, wie ich schon sagte, Liebe und Frieden. Also ich bin immer der Meinung, Liebe ist the way to go. Und das kann man in jedem Detail des Lebens irgendwie mitschwingen lassen. Egal, ob das in den eigenen Worten sind, in der Einstellung gegenüber anderen Menschen oder sich selbst gegenüber. Ich finde, Liebe ist immer das A und O.
Macht das Leben so viel schöner, ne?
Ja. Oder Positivität kann man ja auch damit so ein bisschen gleichsetzen. Na, aber ich finde immer, Liebe ist da.
Ja.
Ja.
Liebe geht raus. Ja.
An alle.
Sehr schön. Ja, und was würdest du sagen, wenn jetzt irgendwie jemand kommt, ey Chris, ich überlege jetzt schon länger vegan zu werden, weiß aber nicht, wie ich so den ersten Schritt gehen soll. Würdest du sagen, vielleicht ist der erste Schritt erstmal vegetarisch zu werden, erstmal überhaupt, damit man nicht komplett in den kalten Entzug reingeht, oder?
Ich denke, das ist typenabhängig.
Ja,
also ich musste da gerade
bei der Aussage.
Ich musste gerade schmunzeln, weil ich bin zum Beispiel der Typ, der immer ins kalte Wasser springt. Mhm. Also ich mache das immer von einem Tag auf den anderen. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann bumm, mache ich das einfach. Ich weiß aber, dass nicht alle Menschen so ticken und so drauf sind. Dementsprechend muss das jeder mit sich selber ausmachen. So, wie komme ich mit Sachen klar? Kann ich diese Sache nachhaltig weiterführen, wenn ich es jetzt von einem Tag auf den anderen, sage ich mal, umswitche? Oder brauche ich eine Heranführungsphase? Ich meine, in dem Kontext kann man auch immer sagen, Wissen ist Macht. Also so ein Ausstieg oder Umstieg fällt immer leichter, umso besser du darüber aufgeklärt bist. Also wenn du jetzt wirklich schon die ganze Palette an grundlegendem Wissen über, sag ich mal, Veganismus, diese vegane Ernährung und wie decke ich meine Proteine ab, schon parat hast, sag ich mal, dann im Hinterstübchen, dann ist der Umstieg, glaube ich, auch möglich, einfach von einem Tag auf den anderen. Wenn du dich, sag ich mal, schon Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate vorher damit auseinandersetzt.
Ja, man will ja auch keine Lebensmittel zum Beispiel wegwerfen und braucht die dann auf.
Und da ist ja auch ein Prozess. Die Einstellung fängt erstmal an zu rütteln. Irgendwann wechselt man die aus, man wird offener für die Sache. Man informiert sich darüber, man findet es einfach interessant. Denkt sich irgendwann, okay, ich könnte es ausprobieren.
Ja.
Dann fängt man an, wie macht man das am besten? Dann stöbert man ein bisschen im Internet rum. Stöbern ist jetzt auch gut gesagt, weil ich natürlich auch weiß, wie viele unendliche Quellen es existieren und manche sind jetzt mehr oder weniger gut, sage ich mal. Ja. Deswegen, das ist auch so eine Hürde, auf jeden Fall. Aber wenn man natürlich dann schon sich sehr lange Zeit vor dem eigentlichen Schritt mit der Sache auseinandersetzt, bin ich auch der Meinung, kann man das auch relativ abrupt, sage ich
Stolpert
mal. Stolpert nimmt man nicht gleich. Ja, genau. Aber je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, ich finde Veganismus übelst cool, aber ich weiß gar nichts darüber, na, dann würde das wahrscheinlich nicht nur schwer sein, sondern vielleicht sogar falsch direkt. Ja. Weil dann kann es passieren, dass man dann halt anfängt, man ist direkt am ersten Tag komplett überwältigt, weil man sich zuallererst denkt, jo, was esse ich denn jetzt eigentlich?
Reis.
Ja, und dann versucht man sich 2-3 Tage da so durchzustolpern, ja, und sagt dann, oh nee, Veganismus ist aber super schwer, man muss sich da mega viel mit beschäftigen, das ist nichts, ja, für mich. So. Und ja, da an sowas gehen natürlich bestimmt auch Menschen verloren, sage ich, also rein von der Sinnesgehaltung.
Wie steht so deine Familie dazu und deine Freunde? Oder wie standen sie am Anfang dazu? Mittlerweile wissen es ja wahrscheinlich deine engsten, Liebsten.
Ja, ich würde sagen, unterschiedlich.
Also zu Großeltern?
Ja, also wenn ich so an meine Familie denke, einige sind dann noch so, ja, der Mensch braucht doch Fleisch und isst doch mal ein bisschen, du siehst wieder so abgemagert aus und halt solche, die ja, typischen Argumente, ja, dann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter, die ist da vollkommen offen für, die akzeptiert das vollkommen.
Kocht sie auch dann vegan? Oder?
Wenn sie jetzt, also bestes Beispiel, ja, ist, also meine Mutter ist Ukrainerin, und sage ich mal, so eine russische, ukrainische Speise, die man kennen könnte, ist Borsch. Ja. Das ist so eine rote Beete-Suppe. Und die wird eigentlich traditionell auch mit Fleisch zubereitet.
So Rindfleisch, oder?
Ja, und das macht sie für mich dann auch komplett vegan. Also dann, und das schmeckt trotzdem genauso gut, wie ich es früher auch in Erinnerung habe mit, ja, Fleisch. Und ja, das ist halt der Punkt. Sie selber ernährt sich trotzdem, ich würde sagen, ja, zu einem großen Teil vegetarisch. Fleisch isst sie immer noch ab und an auch gerne. Fisch isst sie gerne. Und da bin ich aber auch so, dass ich jetzt nicht jedes Mal sage, oh, wie schlecht das alles ist und ah, das ist so ungesund. Ja. Wenn man mal darüber redet, dann erkläre ich das natürlich dann schon relativ direkt, weil das natürlich auch ein Thema ist, was eben seine Schattenseiten hat.
Du stößt halt damit Leute aber auch extrem an. Ich denke mal nicht, dass du es immer ansprechen musst, sondern dass du wahrscheinlich auch oft angesprochen wirst. Oder? So in Restaurants und so. Das, vielleicht fühlen sich die meisten dann irgendwie auch auf den Schlips getreten und denken sich so, okay,
ja,
muss ich mich jetzt schlecht fühlen?
Weil ja, man hat immer noch aktuell manchmal, also vor allem wenn du sagst Restaurants, oft das Gefühl, man muss sich jetzt erstmal diese Extrawurst braten. Also ich ertappe mich da selber, also ich bin ziemlich
Extrawurstbraten ist auch
gut. Die vegane Extrawurstbraten, ja, selbstverständlich. Nein, also ich kann schon von mir behaupten, dass ich ein ziemlich selbstbewusster Typ bin. Und mir auch in jeglichen Kontexten relativ egal ist, was die Leute über mich denken, solange ich mit dieser Situation zufrieden bin, ja, und ich einfach mich selber entfalten kann. Das ist für mich so das höchste Gut. Natürlich immer mit Respekt vor anderen und immer vor, sage ich mal, dem Respekt des Raumes des jeweils anderen. Aber ich mache so mein Ding, sage ich mal, um das salopp zu sagen. Aber wenn man im Restaurant dann, sage ich mal, sich die Karte so ein bisschen durchstöbert und man merkt so, okay, so richtig vegan ist jetzt nicht so viel dabei und da kommt dann, sage ich mal, der Kellner und fragt, was es dann zu essen sein dürfte und man dann halt fragt, ja, können Sie das vielleicht ohne das und das machen? Es ist eine legitime Frage, es ist nichts Schlimmes, ich könnte auch allergisch sein oder irgendwas, ne? Aber trotzdem ist es dann so ein Punkt, wo man sich immer denkt, ah, mache ich den Menschen jetzt Umstände oder ist es jetzt, müssen die jetzt für mich da extra extreme Hürden in Kauf nehmen? Also ich bin auch immer so ein Mensch, der ein bisschen viel immer Rücksicht nimmt. Hat vielleicht auch damit zu tun, wie gesagt, dass ich auch nicht aktiv auf Leute zugehe und sage, ey, ich bin vegan, wär's auch. Weil ich einfach so, ja, so wenig Umstände wie möglich auch machen möchte. Ja? Und in solchen Kontexten fällt mir es dann immer auf, dass ich dann immer noch so drüber nachdenke, aber wie du schon sagst, die Leute gucken natürlich dann auch so und ja, aber.
Ich meine, solche Eigenheiten hat man ja eigentlich auch als normaler. Ich habe auch oft extra Wünsche in Restaurants so. Und ich bin auch nicht mal Veganer. Was sind denn, ich gehe gerade so eine normale Speisekarte ab in einem normalen Restaurant. Bei deutscher Küche ist es ja schon extrem schwierig, was überhaupt Gesundes zu finden. Aber jetzt so Salat auf jeden Fall. Gut, da musst du wieder aufpassen mit dem Dressing, ne? Was sind so die Basics, wo du sagen kannst, das ist safe, vegan oder das geht immer? Oder musst du, weiß ich nicht, du wirst ja zum Essen eingeladen, gibst du dann nochmal irgendwie so einen Tipp, wollen wir da und da hingehen lieber, weil ich da mehr Auswahl habe?
Das war ja eigentlich relativ selten so, dieses, ey, können wir da hingehen, weil ich brauche auch was. Wenn man darüber redet, so wo man hingehen könnte, dann bringe ich das natürlich schon mit ein, so von wegen, ja, das kenne ich, das ist gut, da kann ich auch was essen oder so ähnlich, sage ich mal. Ich überlege gerade, ich sag mal so diese Safe Ingredients, so in allen Restaurants kann ich kaum welche nennen. Also klar, ein Salat geht halt immer. Sowas wie Pommes sind ja prinzipiell auch vegan, je nachdem. Klar, manche würden da argumentieren, ja, was ist, wenn in dem gleichen Fett irgendwas anderes noch aber ich muss, das ist auch so ein Thema, da muss ich auch sagen, man, das ist wieder so das, was ich am Anfang sagte, dieses Kleinkarierte.
Ja,
na, also,
kommt jetzt wirklich da drauf
ja,
an.
Ja, man muss sich ja letztendlich immer vor Augen führen, es ist doch der Gedanke und der Wille, der zählt. Und dass du schon aktiv auf Fleisch verzichtest, auf Käse, auf tierische Produkte, das ist schon das A und O. Du tust ja damit deinen Beitrag schon leisten, das ist gut, weißt du. Und ich sag mal so, selbst im Worst-Case-Szenario, wenn jetzt auf dem gleichen Grill, auf dem dein Veggie-Patty gebraten wurde, auf Fleisch gebraten wurde, ja, das ist natürlich unangenehm. Selbstverständlich, vor allem, wenn die Überzeugung so immens stark ist. Aber daran sollte jetzt nicht deine ganze Überzeugung zerbrechen.
Ja.
Na? Also ich sehe das dann immer so ein bisschen, ich versuche es mal ein bisschen lockerer zu sehen. Ich kann es natürlich verstehen, dass
das
es für...
nicht so verkrampft.
Ja, ich kann natürlich viele verstehen, viele ekeln sich dann auch vor Fleisch und dem Ganzen. Und da kann ich es dann irgendwo nachvollziehen. Aber ich habe das auch schon oft erlebt, dass dann Leute sich da extremst selbst Vorwürfe machen. Und darauf wollte ich halt eingehen. So, das finde ich nicht gut, weil du machst doch trotzdem das, was du machen kannst. Und das ist dein Beitrag, den du leistest. Sei stolz drauf. Und wenn irgendwas passiert, was nicht mal in deinem Ermessen ist, dann mach dir nicht selber die Vorwürfe dafür. Du bist so viel weiter als manch anderer und machst dir Gedanken darüber. Aber das sind, sage ich mal, diese letzten 0,12%. Ja, Schwamm drüber.
Ja,
klar, ist
ja
nicht cool, aber es zählt ja immer noch der Wille und die Überzeugung. Und du machst ja schon alles, was du machen kannst. So.
Ja.
Na, aber jetzt im Restaurant, ich bin auch relativ spontan. Na. Also ich bin auch
dass
ganz ehrlich.
Du versuchst locker zu bleiben.
Ja, einfach. Ich bin auch ganz ehrlich. Also gerade auch durch das Intermittent Fasting oder ich habe auch schon mal knapp 2 Wochen geheilfastet.
Ja.
Also gar nichts gegessen, nur Wassertee getrunken. Coole Experience übrigens. Dementsprechend, wenn jetzt wirklich der absolute Worst Case eintreten sollte und ich finde halt gar nichts und was für mich auch immer wichtig ist, dass ich das auch essen möchte. Also wenn ich jetzt nur einen schnöden Salat auf der Karte finde, aber ich habe nicht mal Appetit auf Salat.
Dann bestellt man vielleicht was zu trinken.
Ja, dann bestelle ich mir halt was zu trinken, ein Wasser oder je nachdem. Ich meine, Alkohol ist auch mal okay. Muss ich auch in der,
zu Hause auch
ja, da muss ich auch an der Stelle sagen, es wird ja auch immer sehr verteufelt, vor allem auch in der Bodybuilding-Szene. Aber ja, ich sag immer letztendlich, es ist halt immer noch das Leben.
Mhm.
Und genauso wie viele dann denken, ihre ganze Überzeugung scheitert daran, dass es das Veggie Patty auf dem Fleischgrill gegrillt wurde und dass ihre ganze Geisteshaltung keinen Sinn mehr macht, denken dann auch manche, dass der katabole Teufel sie jetzt holen wird, nur weil sie jetzt einen Abend mal 1-2 Bier getrunken haben.
Ja.
Das ist natürlich Quark. Es ist nicht das Optimum, das muss man natürlich immer sagen, es ist nicht das Optimum, logisch.
Aber das sind auch nicht 6 Stunden Schlaf oder, also wenn du es so anfängst und die meisten machen es ja wirklich nur auf Amateurbasis, du und ich auch, leider.
Ja, also wir werden nicht dafür bezahlt oder irgendwas, deswegen, ja klar.
Und deswegen sollte man auch immer irgendwie einfach locker bleiben und nicht vergessen, sein Leben dabei zu genießen.
Genau, ich sage immer, dass, ich habe im Laufe der Jahre viele Leute kennengelernt, so in Fitnessstudios, dies, das. Und ich habe immer auch gesehen, wie verkrampft daran auch viele dann zugrunde gehen. Also jetzt nicht wortwörtlich, dass komplett das ganze Leben aus dem Ruder läuft, aber viele, die dann so...
Doch, manche verschulden sich ja auch für Wettkämpfe und für Coaches.
Das ist dann wieder... Aber das hat dann für mich auch was mit Reife zu tun.
Ja.
Das hat dann für mich nichts damit zu tun, dass der Mensch irgendwie sich zu viele Vorwürfe macht. Das hat einfach was mit Reife zu tun für mich. Einfach sich auch zu reflektieren.
Ja.
Und dementsprechend sein Leben zu gestalten. So. Und da jeder seines eigenen Glückes Schmiedes, deswegen, das würde ich nicht unbedingt dann damit gleichsetzen. Aber ich habe das auch schon erlebt, wie gesagt, dass dann viele das soziale Leben komplett ad acta legen, nur noch zu Hause essen, alles akkurat zubereiten, tagtäglich und
oder
auf alles
nicht mehr
so explizit
in Urlaub fahren
achten
können und so.
Genau, und sich dann so krass zurücknehmen.
Mhm.
Und selbst wenn das in der Theorie das Optimum wäre, was sie da gerade abliefern, ist letztendlich nicht das Optimum, weil viele vergessen bei dieser körperlichen Komponente auch die mentale Gesundheit.
Wollte ich gerade sagen, auch die psychische Kraft, genau. Das ist so viel. Schon allein, nimm mal eine Diät, du stellst dich jeden Tag auf die Waage, du wirst so verköpft und wenn du aber einfach versuchst, mal locker zu bleiben, schläfst du auch besser, du bist fokussierter und da verlierst du die Kilos von ganz alleine. Aber wenn du immer so unter Stress bist, ist dein Körper ja auch, die Stresshormone werden die ganze Zeit rausgeballert, dadurch ziehst du ja Wasser. Und also wenn du das wirklich so siehst, dann tust du deinem Körper überhaupt nichts Gutes, wenn du nur die ganze Zeit unter diesem akuten Stresslevel bist.
Genau. Und wenn man sich dann auch letztendlich, ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, ich halte nichts von Cheat Days, also wirklich gar nichts.
Nee, ich auch nicht.
Aber wenn ich jetzt Lust auf was habe, dann esse ich es halt.
Ja. Und deswegen braucht man sich hinterher nicht hassen und am nächsten Tag irgendwie 48 Stunden fasten.
Ja, das ist also wenn es dir wirklich jetzt mega im Kopf rumgeht und du dir Gedanken machst, ach scheiße, jetzt komme ich nicht auf mein Wochendefizit oder auf meinen Wochenüberschuss, je nachdem, wohin du möchtest, dann isst du halt am nächsten Tag ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, je nachdem, was du halt machst. Wenn es dich wirklich so krass tangiert. Ja, ja. Aber ich bin auch der Meinung, so dieser eine Tag, also außer es ist jetzt wirklich so ein ausufender Cheat-Day, dann hat das natürlich schon irgendwie Konsequenzen dann für die nächsten paar Wochen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt Lust habe auf was weiß ich, ein Stück veganen Kuchen, dann esse ich den.
Ja, dann go for it, ja.
So, oder keine Ahnung, also ich habe auch immer Süßigkeiten zu Hause. So.
Ja.
Und also ich bin jetzt kein absoluter, ich bin jetzt nicht, also ich esse gerne Süßes, aber ich brauche es jetzt eigentlich nicht wirklich.
So geht's mir auch, aber es ist schön, wenn man mal welche
aber
hat.
Aber wenn ich, wenn ich mal Bock habe, dann.
Und ich laufe zum Beispiel auch besser, wenn ich es in dieser Balance esse. Wenn ich es mir jetzt komplett verbieten würde und nie welche hätte und dann habe ich mal welche zu Hause, ich glaube, dann würde ich alles auf einmal aufessen, weil wenn man immer sich das verbietet, dann eskaliert, glaube ich, der Körper auch, weil er das ja gar nicht kennt und dann kommst du gar nicht drauf klar wahrscheinlich und denkst so, heute darf ich es essen und dann nie wieder so gefühlt.
Also das ist auch so dieses Zerplanen alles. Also letztendlich gibt es auch diesen Spruch, die beste Diät ist die, die du halt auch auf lange Zeit durchziehen kannst.
Genau.
So sehe ich das halt auch auf großer Ebene eben so mit dem Leben oder mit dieser Einstellung insgesamt. Du musst sie halt so zurecht machen, dass du damit einfach leben kannst.
Und es muss in deinen Alltag passen.
Genau. Ja. Und wie gesagt, ich ernähre mich ausgewogen, ich ernähre mich zum Großteil gesund. Je nach, also auch das ist ja wieder so eine, wenn jetzt zum Beispiel Keto-Vertreter kommen, die würden meine Ernährung wahrscheinlich nicht als gesund erachten, weil ich so viele Kohlenhydrate esse und Obst und das ist so schlimm. Ist natürlich alles eine Argumentationssache, aber nach den, sage ich mal, standardmäßigen Auslegungen einer ausgewogenen Ernährung kann ich schon sagen, dass ich mich sehr ausgewogen ernähre. Ja. Gesund, sehr viel Gemüse, auch wenig verarbeitete Sachen. Natürlich hier und da immer mal. Vieles macht es ja auch einfach convenient. Zum Beispiel so ein Hack meinerseits ist, wenn ich jetzt mal nicht Lust habe, mir selber irgendwie eine Soße zu zaubern oder so, dann habe ich auch immer zum Beispiel aus dem Drogeriemarkt DM einfach so vegane Bolognese-Tomatensoße da.
Okay, die habe ich noch nie probiert.
Nö, kann die ich empfehlen.
Die würdest du empfehlen? Okay.
Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich immer da. Und da mache ich davon ein bisschen mit rein, vielleicht noch ein bisschen Tomaten. Also ein bisschen
Hummus verfeinert. Geht auch immer als Topping.
Ja, genau. Also ein bisschen verfeinert tue ich das dann immer. Ich bin auch so ein immenser Gewürzfreak. Also,
halt ist so dein Lieblingsgewürz?
So Chili Cayenne-Pfeffer. Also ich mag es extrem scharf. Ja, das ist wahrscheinlich dann auch so schon mein Lieblingsgewürz. Also Chili ist tatsächlich eine verdammt gute Sache. aber ich mag vieles so. Also auch die ganzen Kräuter, Basilikum, Oregano, Thymian, Rosmarin, Zimt natürlich auch sehr, sehr.
Zimt, ja, immer.
Ist auch immer, super, immer super gut. Ich habe auch immer Ingwer da. Mhm. Knoblauch, Zwiebeln, wobei man das ja dann auch eher frisch mit reinnimmt, je nachdem, wie so der Gemütszustand herrscht. Ja, Curry ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Also ich mache meistens selber irgendwelche Gewürzmischungen, so Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander, je nachdem, wie dann eben der Zahn oder das Zünglein das gerade verlangt. Und schwarzer Pfeffer natürlich haue ich auch über mit rein, so für die Bioverfügbarkeit.
Ja.
So. Denkt man ja immer gerne an Kurkuma auch. Genau.
Ja, man hat ja echt schon eine große Bandbreite.
Ja.
Und auch so an Ersatz für Protein muss man ja auch ganz klar sagen, dass es da viele Mythen gibt. Was würdest du sagen, wie viel Gramm pro Kilo Körpergewicht? Also nach wissenschaftlicher Lage sind es momentan 1,5 oder 1,6. Mhm. Ich finde, das reicht auch locker aus. Also damals waren es, glaube ich, 2,5 bis 3 oder was. Ja. Manche dachten, sie müssen das jetzt essen. Ja. Und gerade so als Veganer wirst du wahrscheinlich auch nicht viel, viel mehr Gramm pro Kilo Körpergewicht essen, oder?
Nee, also tatsächlich, so den Großteil von dem, was du halt vor dir siehst, habe ich auch mit relativ moderaten Proteinkonsum erreicht. Also ich habe immer so diese 1,6 als Minimum angepeilt. Und so das höchste Level sind bei mir dann wahrscheinlich die 2 Gramm,
ja.
2,2. Also es gab auch schon mal kürzere Phasen, wo ich dann vielleicht auf 2,4, 5 Gramm gegangen bin. Aber also halte ich jetzt, also ich sehe es ja, ist nicht notwendig,
ja,
eigentlich. Also ich bin so, aktuell zum Beispiel, ich bin jetzt im mehr oder weniger Reverse Dieting, also man könnte sagen, so ein leichtes Defizit fahre ich noch, so plus, minus 0 oder minus 100, 200, ja, das variiert ja auch von Tag zu Tag. Ich bin bei so ziemlich genau 2 Gramm Protein pro Tag, also pro Kilogramm Körpergewicht, aber die 1,6 ist ausreichend. Also man muss natürlich immer gucken, was ist das für ein Mensch, wenn du jetzt ja immenser Leistungssportler bist, mit einem immens hohen Pensum, vielleicht sogar noch in Diät, dann sollte der Proteinanteil höher gehen, aber wie gesagt, höher als, ich glaube, so die Range, die man jetzt wissenschaftlich sagt, sind so 1,6 bis 2,2, genau, oder so.
Also das, niedriger als 1,6 sollte es nicht gehen, aber nee, mehr als, sage ich mal, 2,2 wäre.
Wobei absolut, auch hier ist ja auch immer dieses Schwarz-Weiß. Also wenn, ja, du jetzt zum Beispiel aus Sicht der Langlebigkeit gehst, die bevorzugen ja eher einen niedrigen Proteinkonsum, weil natürlich der Proteinkonsum auch verschiedene Gensignale, sage ich mal, oder Genrezeptoren ja signalisiert, gewisse Sachen, ja, werden aktiviert. Ja, aber als so, ich glaube, so deswegen bin ich auch nicht zu hoch mit Protein, aber so, dass es halt wirklich in einer Safe Range ist,
ja,
aber trotzdem alle meine Ziele gesaved auch sind.
Und alles abgedeckt,
ja,
ist. Was sind so deine Hauptproteinquellen? Hast du ja eigentlich jetzt schon gesagt, mit Eiweißpulver, Seitan, oh Gott, was war's noch?
Tofu, es gibt ja so viele Hülsenfrüchte natürlich auch. Die Frage höre ich natürlich öfter. Und jedes Mal überlege ich aufs Neue, weil ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich so die ein oder zwei Sachen habe, die so meinen Proteinanteil immens, ja, hochschießen. Das ist beim Vegan, glaube ich, eher so der Gesamtanteil dann von allem kommt so ein bisschen zusammen. Das muss man natürlich dann auch immer. Deswegen ist, glaube ich, auch im Vegan dann die ausgewogene Ernährung. Gut, die ist in jeder Ernährungsweise wichtig, aber beim Vegan ist es schon sehr wichtig, denke ich, insgesamt auch, um Mikronährstoffe etc. mit, ja, abzudecken, so gut es geht. Ja, lass uns mal überlegen. Proteinpulver, klar, aber bin ich ganz ehrlich, versuche ich mich nicht zu sehr drauf zu stützen.
Ja.
Also ich sag mal so 60 Gramm am Tag, das ist dann schon ziemlich, ziemlich viel. Also mehr als das, 60, 70 Gramm, ja, so wirklich höher gehe ich dann nicht am Tag. Den Rest decke ich dann wirklich mit der Nahrung ab. Klar, wenn du musst bedenken, zum Beispiel, wenn ich jetzt 150, 200 Gramm Haferflocken esse, Beispiel, dann kommen da schon 20 oder sogar mehr Gramm Protein zusammen. Wenn ich dann dazu noch ein paar Samen esse, Kakaonips, Nüsse, da kommt, das summiert sich so über die,
ja, ja,
über die Zeit. Und auch dann in der Abendmahlzeit habe ich da meistens da zum Beispiel so Seitan. Na? Natürlich Seitan jetzt nicht unbedingt das vollständigste Protein, aber das ist ja auch so ein Mythos, dass man in jeder Mahlzeit, da kamen ja dann immer die Gerüchte auf, ja, du musst zum Beispiel Reis mit Bohnen kombinieren, um ein vollständiges Aminosäureprofil, ja, ja, zu erhalten. Stimmt natürlich, aber du brauchst es nicht in jeder Mahlzeit erreichen.
Und da wären wir wieder beim Verkopften.
Ne? Genau, letztendlich ist es wichtig, dass du am Ende des Tages halt von allen Aminosäuren oder von allen essentiellen und semi-essentiellen Aminosäuren, sag ich mal, so einen Großteil mit abdeckst und der Körper ist tatsächlich intelligenter, als wir manchmal denken.
Ja, ja.
Der fügt sich das dann auch selber zusammen, wie er es braucht. Und wie gesagt, wenn es gar nicht funktionieren würde, würde ich wahrscheinlich auch nicht jetzt so aussehen, wie ich aktuell aussehe. Also
man sieht es ja an lebendem Beispiel.
Ja, das ist für mich immer so der Punkt, wo ich dann sage, ja, hey, man kann jetzt mir erzählen, was man will. So, ich sehe es ja natürlich, ja, vielleicht könnte ich noch 5% besser sein, wenn ich das und das raushole, ja, und Meal Timing und das dann und das dann. Aber wie gesagt, letztendlich immer Aufwand nutzen. Also was erreiche ich, wenn ich das noch umsetze? Wie viel mehr Nutzen habe ich daraus? Das ist ja immer so diese 80-20-Regel.
Genau.
So, wenn man mit 20% des Aufwands 80% des Ergebnisses erreicht und dann für die letzten 20% nochmal 80% Aufwand,
ja,
benötigt.
Ja.
Und da muss man sich selber fragen, ist es das jetzt wert? Na? Natürlich, ich bin ich ehrlich, schon so ein Optimierer. Ich beschäftige mich super viel mit der ganzen Materie, also auch sehr wissenschaftlich, belese mich mit Studien, versuche das dann auch direkt umzusetzen, also wenn es vielversprechend ist.
Ja.
Beschäftige mich auch so ein bisschen mit der Biochemie, also wie kann ich was und wodurch erreiche ich vielleicht noch ein bisschen mehr.
Ist auch mega interessant, ist, wie viel man noch pimpen kann.
Ja, ja, das ist wirklich.
Kommt ja auch ständig Neues raus, muss man auch sagen.
Genau. Und das ist tatsächlich auch nochmal so ein, also ist ein Hobby, das für mich mit dem Fitnesssport und dem Ganzen einhergeht, aber mittlerweile auch schon sich relativ verselbstständigt hat. Deswegen, es gehört so auch zu meiner Tagesroutine, zwischendurch immer mal zu gucken, was gibt es Neues und oder neue Ideen auch. Es muss jetzt nicht immer direkt eine wissenschaftliche Studie sein. Einfach Inspiration auch dahingehend. Und bin dann tatsächlich so, dass ich dann immer versuche, das Beste rauszuholen, zu optimieren. Aber natürlich in dem Rahmen, wie ich jetzt nicht mich selber, sage ich mal, komplett
kaputt mache.
Genau. Balance ist immer wichtig.
Ja, was mir noch eingefallen ist, hattest du irgendwelche Verdauungsprobleme oder so? Das sagen ja auch viele immer, oh, wenn ich dann mich vegan ernähren muss, muss ich ja viel mehr Ballaststoffe essen. Muss man primär eigentlich gar nicht, ne? Weil du musst ja nicht nur von Kidneybohnen und Kichererbsen
Ja, nee, musst du auf keinen Fall. Also die Empfehlung ist ja, ich glaube 35 Gramm oder 30 bis 40 Gramm Ballaststoffe. Ja. Ich glaube optimal wären sogar 50. Aber ich sag mal so, die Ballaststoffe kommen halt automatisch zusammen, wenn du dich relativ ausgewogen ernährst. Also ich hätte, glaube ich, eher ein Problem, zu wenig Ballaststoffe zu essen, weil ich wüsste gar nicht, wie ich mich ernähren müsste, um halt wenig Ballaststoffe zu essen. Also ich komme am Tag so auf einen Schnitt 60 bis 70 Gramm.
Ja.
Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine vegane Pizza esse, dann werden ein paar weniger Ballaststoffe dabei sein. Aber ja, nee, das Ballaststoffe sind super gut, sind auch gut für die Gesundheit, keine Frage. Aber darüber muss man sich, wenn man sich ausgewogen vegan ernährt, keinerlei Gedanken machen. Es kann, also keinerlei Gedanken machen, dass man zu wenig Ballaststoffe reinkriegt oder extra noch mal zuführen müsste. Keine Sorge, da hast du schon genug drin. Aber was natürlich sein kann, wenn du vorher eine sehr einseitige Ernährungsweise hattest, mit eben sehr wenig Ballaststoffen und dann eben diesen Sprung ins kalte Wasser machst und vegan wirst, das kann natürlich schon dazu führen, dass du anfängst mit Blähungen, Füllegefühl und so weiter und so fort zu kämpfen hast, weil der Körper ist die Ballaststoffe nicht
gewöhnt. Ja, und der Magen muss sich ja auch erstmal dran gewöhnen und dass man das auch nicht zerdenken sollte, wenn das jetzt am Anfang vorkommt.
Also ich bin so dieser mit dem Kopf durch die Wand Mensch. Also klar, ich hatte auch mit diesen Symptomen zu kämpfen am Anfang. Auch jetzt manchmal noch. Also das ist jetzt nicht so, dass es dann
auf mich verschwindet. Also man kann jetzt wirklich nicht
sagen, ich kann mal, ich kann sagen, meine Verdauung an sich ist wirklich on fleek, sage ich mal. Also sowas wie Durchfall und so, das kenne ich gar nicht mehr. Das habe ich schon seit Jahren nicht gehabt. Was ja auch in der Gesellschaft irgendwie.
Das ist halt auch ein guter Punkt, irgendwie zu sagen, dass es funktioniert.
Ja, nee, also man sieht es ja, ich habe auch viele in meinem Umkreis, sage ich mal, da ist das, kommt das öfter mal vor, so vielleicht einmal die Woche oder so. Aber in den Kreisen ist das normal. So, ach, ich lasse wieder Durchfall. Naja, ist zwar eine Banane, ein bisschen Salz, Cola, was weiß ich, was dann geraten wird, Salzstangen. Aber nee, das ist halt nicht normal. Und das ist halt auch so ein Punkt, worüber sich man Gedanken machen sollte. Ja. Was ist denn eigentlich normal? Also nur weil es jetzt viele haben oder viele machen, ist
nur
es nicht vielleicht normal.
Nur weil es alle machen, heißt ja nicht, dass es normal ist.
Oder auch nicht, dass es gut ist. Ja. Ne? Deswegen, das ist natürlich auch ein Punkt. Aber das ganze Thema hat für mich auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun und mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Genauso wie jetzt auch mit dieser Illusion, sich dann, sage ich mal, den Fleischkonsum irgendwie gut reden zu wollen. Natürlich hat Fleisch sicherlich auch seine guten Seiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Mikronährstoff Eisen denke. So, natürlich ist, du hast in Fleisch, sage ich mal, zweiwertiges Eisen, ist vom Körper prinzipiell besser aufzunehmen. Ja. Aber die Begleitstoffe, die mitkommen, sind jetzt natürlich auch nicht mehr so gut. Aber prinzipiell, klar, wenn du jetzt wirklich isoliertes Eisen betrachtest, so diese Eisen-Bioverfügbarkeit vom Körper sicherlich besser aufzunehmen als das dreiwertige Pflanzeneiweiß. So.
Ja.
Aber da kommt es auch drauf an, Eisen ist auch besser verwertbar mit beispielsweise Vitamin C. So. Und Vitamin C hast du wiederum in vielen pflanzlichen Sachen wie Beeren, Früchten, Gemüse. Na, und das gleicht sich dann auch aus. Na? Also man muss dann immer das große Bild eben betrachten. Und das ist wieder das, was ich sage, du kannst letztendlich für alles irgendwelche Pro- und Kontra-Argumente finden.
Ja, wenn man will. Ja. Das stimmt. Also das ist eine interessante These, dass Veganismus praktisch auch sehr so in das Seelenleben reingeht und man sich auch irgendwie allgemein sehr viel mehr Gedanken macht. Man macht es ja auch oft aus ethischen Gründen und hinterfragt und hinterdenkt ja auch vieles. Da fällt mir gerade ein, was machst du eigentlich so, um Körper und Geist in Balance zu bringen. Wir hatten uns öfter schon mal drüber unterhalten, wahrscheinlich primär der Sport.
Ja.
So als.
Ja, mittlerweile auch als therapeutisches Mittel betrachtet. Das ja, ist also tatsächlich wirklich. Auch eine Therapie. Darauf lege ich tatsächlich sehr viel Wert. Also ich sage immer, nur in einem gesunden Körper kann gesunder Geist leben, aber der gesunde Geist hält letztendlich auch den gesunden Tempel irgendwie in Ordnung. Also es ist eine permanente Wechselwirkung zwischen beiden. Und du kannst jetzt, klar, man kann vielleicht temporär das eine mit dem anderen ausgleichen, wenn du, sag ich mal, vielleicht gerade eine mentale, psychische Krise durchmachst, irgendwas ist passiert, dann kann dir natürlich die körperliche, sag ich mal, Komponente vielleicht helfen, das ein bisschen auszugleichen. Aber auf Dauer geht das nicht. Du musst letztendlich beides in Ordnung halten und dich um beides kümmern. Und ich persönlich mache so die, ich sag mal, typischen Sachen. Ich meditiere täglich. Mhm. Yoga finde ich zum Beispiel auch noch cool, wobei Yoga ist für mich dann wieder die Schnittstelle zwischen beidem. So, das ist für mich nicht vollkommen mental oder geistig oder psychisch, aber auch nicht vollkommen körperlich. Das ist so für mich beides so. Also ich kann damit jetzt nicht das körperliche Training ersetzen, aber auch nicht das Reflektieren und vielleicht das Ruhige, die Meditation, aber das ist für mich einfach so ein Zeichen, dass man beides tatsächlich auch in Einklang bringen kann. Ansonsten auch insgesamt Dinge wie Selbstreflexion finde ich immer super duper wichtig. Die eigene Denkweise zu hinterfragen, das eigene Verhalten auch, sich abends mal hinzusetzen, über den Tag nachzudenken und sich zu überlegen.
Die Zeit auch zu sich nehmen. Ne?
Genau, was hat der Tag so für mich bereit gehalten? Wie habe ich auf Dinge reagiert? War das angemessen, wie ich reagiert habe? Was hätte ich besser machen können? Und so weiter und so fort, sich einfach mit sich selber auseinanderzusetzen.
Ja. Ist ja auch nicht immer einfach.
Nee, ist es nicht. Aber ich bin auch der Meinung, dafür muss man sich, das hast du auch, glaube ich, gerade gesagt, die Zeit nehmen.
Ja.
Das ist für viele, das ist genauso wie bei einem Sport, da hört man oft das Argument, oh, ich habe dafür echt keine Zeit, cool, dass du das machen kannst. Aber hast du auch gut.
Ja, ich habe letztens gepostet. Ein Meme hochgeladen.
Ja,
wenn die Leute zu mir sagen, sei froh, dass du Zeit dafür hast. Und ich denke so, Alter, ich stehe um 5 auf.
Ja, das kenne ich damals auch noch. Also ich musste um 8, als ich noch in Chemnitz gewohnt habe, ich musste um 8 mitweiter an der Uni sein. Ich bin früh um 5 aufgestanden.
Na, wir waren
dann schon
gerne, ne?
Viertel halb 6 war ich im Gym, habe trainiert, bin dann um halb oder Viertel 8 in den Zug gestiegen nach mitweiter, damit ich in der Uni pünktlich sein konnte.
Und wenn dir dann noch jemand erzählt, du hast ja so viel Zeit für Training, dann denkst du dir einfach so,
abends um 8 oder 9 auch wieder zu Hause erst manchmal. Also, aber das ist letztendlich, muss man immer wissen, wofür man es tut. Na?
Genau.
Und natürlich, Ausreden kann man immer finden. Na? Genau, Ausreden kannst du immer finden. Das ist kein Problem, kann ich auch so.
Ja.
Aber letztendlich machst du dir damit selber keinen Gefallen. Weil die Sachen, vor denen du dann damit wegrennst, sind letztendlich die Sachen, die dir wahrscheinlich gut tun würden.
Genau.
Also letztendlich,
und die Sachen holen dich ja auch immer wieder ein.
Genau.
Weil die sind meistens schneller als
du. Ja, deswegen zieh's durch, mach's einfach. Zieh's eine Weile durch und vielleicht kann ja auch sein, dass es dir auch gar nicht gefällt. Aber du musst dir trotzdem eine Chance geben.
Eben. Weißt du? Und da muss man, apropos reflektieren, kann man ja auch reflektieren, okay, das ist gar nicht meins.
Ja.
Da ruder ich halt zurück. Ist ja
na
gar
klar.
Keine schlimme Sache. Wir leben so lange.
Ja.
Also es wäre viel schlimmer, wenn man es einfach weitermacht, weil man es jetzt angefangen hat.
Ja.
So.
Ja, das ist ja auch für viele. Natürlich gibt es, sage ich mal, wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, in welchen Bereichen der Kraftsport explizit gesundheitliche Benefits mit sich bringen kann. Und ich denke da immer auch an die Knochengesundheit, zum Beispiel von Frauen.
Ja.
Ist ja für junge Frauen wird es ja auch empfohlen, schweres Krafttraining zu betreiben, damit, dass die Knochengesundheit weiter angekurbelt wird, sage ich mal, und diese Knochenfestigkeit sich noch besser entwickelt bis dann zum 25., 26. Lebensjahr, wenn es dann, sage ich mal, stagniert.
Ja.
Und an solche Sachen denke ich da gerne. Auch für viele andere Bereiche ist es ja super gut. Sport in jeglicher Hinsicht ist ja gut, außer es ist halt zu viel dann. Ne?
Ja, wirklich.
Genau, wenn jetzt, sage ich mal,
ist immer die größte.
Ja, na, der Punkt ist ja zum Beispiel, viele denken jetzt Ultramarathons, das ist immer ein gutes Beispiel. Oder muss jetzt super fit sein und so. Ja, ist der natürlich. Aber diese Belastung von diesen Ultramarathon, das geht dann schon über das positive und gesundheitliche Benefits mit sich bringende hinaus. So, das ist für den Körper dann tatsächlich sehr belastend.
Ja.
Natürlich kann auch der Kraftsport sehr belastend werden, wenn du jeden Tag irgendwie 4-5 Stunden im Gym verbringst, mit was auch immer die Zeit rumkriegst. Aber,
und wenn du eigentlich weißt, du brauchst den Rest Day und du nimmst ihn nicht. Und die ganzen kleinen Sachen.
Aber auch das letztendlich Selbstreflexion.
Ist auch ein
Prozess. Ja. Aber letztendlich, wie gesagt, auch da bekehre ich niemanden. Klar, Kraftsport hat viele Vorteile.
Ja.
Würde ich auch insgesamt mit 10 Sportarten zählen, die eine große Bandbreite an Benefits mit sich bringen. Du hast super viel Variation drin. Es muss ja auch nicht, dass also auch selbst wenn du ganz schnödes Krafttraining betreibst, ist es ja auch nicht, sag ich mal, stumpf und geradlinig. Selbst da hast du ja auch Dynamik drin. Aber du kannst ja auch bewusst das Training dynamischer gestalten.
Und Ausdauer und Kraft. Du kannst es ja auch hybrid gestalten. Ja. Da muss man ja auch nicht verkopfen. Genau, also mit den ganzen Wiederholungen und Sätzen kann man ja so viel variieren.
Ja klar, ich bin auch ein Mensch. Ich tue auch in meinem Training, mir ist zum Beispiel auch die Funktionalität meiner Muskeln wichtig. Mir bringt es jetzt nichts, mega baff zu sein. So
aber bei einem Umzug nicht mithelfen
zu können. Genau, aufgepumpt zu sein, aber dann irgendwie nach 2-3 Etagen Treppensteigen schon zu schniefen wie so ein...
Finde ich auch. Geht am Lebensstandard vorbei und an der Qualität. Und
das ist letztendlich auch so ein wichtiger Punkt für mich, weil ich finde halt, ich betreibe den Sport. Du hast mich am Anfang auch gefragt, was für mich überhaupt die Motivation war. Ich habe darauf, glaube ich, gar nicht so richtig geantwortet. Ich glaube, wir sind direkt in ein anderes Thema umgeschweift, schwiffen, keine Ahnung. meine Motivation war tatsächlich, also die grundlegende Motivation, ob jetzt, sag ich mal, Ethik oder Gesundheit, muss ich ganz klar sagen, die Gesundheit. Also ich war schon immer sehr tierlieb, bin mit Hunden und allem aufgewachsen, mag Tiere schon immer, ja, super, super toll. Aber der grundlegende Aspekt, warum ich auf Vegetarismus und dann auf Veganismus umgestiegen bin, war tatsächlich die Gesundheit. Also klar, von der Umstieg dann von Vegetarismus auf Veganismus war dann schon auch viel, viel mehr mit Ethik und Moral verbunden. Aber vor allem der Umstieg von Fleisch auf Vegetarismus war erstmal rein gesundheitlich. Also habe noch nicht viel an Ethik mitgeschwingt, kann ich ja auch so offen und ehrlich sagen. Ja. Ne? Ich erinnere mich sogar noch ganz genau, was für mich der ausschlaggebende Punkt war.
Ja.
Ich noch Fleischesser, auch gerne Fleisch gegessen, so Spaghetti Bolognese, das habe ich super gern gekocht. Und irgendwann aber habe ich mich dann auch mit der Qualität des Fleisches auseinandergesetzt und was in konventionellen Tierhaltung und Pipapo, was da alles für Rotz halt auch leider mit drin ist. Und war ziemlich erschrocken, habe dann auch von einem Tag auf den anderen gesagt, nee, normales Fleisch esse ich nicht mehr, Wurst und sowas überhaupt nicht mehr. Und ich kaufe mir halt nur noch Biofleisch.
Ja.
So damals war ich jetzt so in den Anfängen meines Studententums. Kurz davor, sage ich mal. Also ich sag mal so finanziell noch nicht wirklich ausgereift. und das habe ich mir einmal gegönnt.
Ja.
Habe ich gesagt, Christian, das wirst du auf lange Zeit wahrscheinlich nicht stemmen können, so bei deinem Proteinbedarf. Ja, und da war meine logische Konsequenz tatsächlich von einem Tag auf den anderen, lass doch das Fleisch einfach weg.
Ja.
Dann war ich dann von einem Tag auf den anderen Vegetarier. Das habe ich dann weichen durchgezogen. Wie gesagt, Eier finde ich super duper toll, genauso wie Käse auch.
Ja.
Also würde mir auch jetzt noch schmecken. Es ist auch bestimmt in den letzten...
Quark ist auch immer noch so mein Goodie.
Ja, Königer Frischkäse und so erinnere ich mich auch noch. Ich habe auch früher, das ist jetzt nicht jedermanns Geschmack, harzer Käse fand ich auch ganz geil.
Finde ich auch nice. Oder Quise ist auch eine schöne Alternative.
Genau. Und ich sag mal so, es ist in den letzten Jahren, kann ich mir bestimmt hier und da, war bestimmt auch irgendwo mal irgendwas Käseanteiliges drin oder Eianteiliges, weißt du? Das ist dann wieder das Thema, was ich vorhin meinte, sich dann aber nicht so verrückt zu machen. So, du hast es dann, wenn du es, sag ich mal, du wusstest es vielleicht nicht.
Finger in den Hals
und genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast dann in einem Restaurant gegessen, dachtest, das ist jetzt vegan, weil es normalerweise vegan ist. Und dann erfährst du im Nachgang, okay, nee, die Soße war vielleicht irgendwas Käsiges mit drin oder Fischiges oder was weiß ich. Ja, dann es ist dann schon in deinem Magen. So. Ja. Also dann mach dich nicht kaputt, mach dich nicht verrückt. So. Du weißt Bescheid, du hast draus gelernt. So, also deswegen, wie gesagt, war bestimmt in den letzten Jahren, Wochen, Monaten, was weiß ich, bestimmt hier und da kann es bestimmt vorkommen. Aber letztendlich geht es für mich, dass diese bewusste Entscheidung.
Ja.
Immer wenn ich die Möglichkeit habe, mich bewusst zu entscheiden, was in meinem, wenn ich auswärts esse, in Restaurants, versuche ich das Bestmögliche. Oder es vielleicht auch mal gar nichts, wenn wirklich gar nichts dann da ist, was mir schmeckt oder was ich dann essen möchte. Zu Hause, also alles, was in meiner Macht liegt, das ist vegan. So.
Weil du es eben so liebst und weil du davon überzeugt bist.
Genau, aber letztendlich kann es, das beste Beispiel, was ich in diesem Kontext immer bringe oder bringen kann auch, ist, ich reise auch sehr gerne.
Mhm.
Ich habe auch schon sehr viele.
Ich habe gesehen, Schweden gibt es anscheinend sehr gute Alternativen.
Ja, oder? Mittlerweile hast du sehr viele, überraschend viele gute Alternativen. Und hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich echt sehr viel am Stück getravelt bin. Das war die Zeit nach meiner Bundeswehr. Ich war mal ein Jahr lang oder knapp ein Jahr bei der Bundeswehr. Jetzt nicht, weil ich überzeugt bin davon, einfach nur für die Experience. Ja. Das war so der Zeitraum zwischen Fachoberschulabschluss und Studium dann.
Das ist bestimmt eine krasse... Also
ich sag mal so, ich bin kein typischer Soldat oder ich bin auch Ich bin nicht überzeugt davon. Ja. Vertrete auch nicht die Gesinnung, wie gesagt, ich bin Peace, Love, Harmony. Also ich wäre wahrscheinlich eher die Gegenseite dessen. Mhm. Aber für mich war es die Experience einfach. Ja. Und kann man ja auch so sagen, man verdient ja auch nicht schlecht. Na? Selbst wenn du erst frisch anfängst. Und ja, die Zeit danach bin ich dann halt, gut, das hat sich dann auch ein bisschen überschnitten mit meiner Krankheit, wie gesagt. Mhm. Aber als das dann alles so halbwegs überstanden war, da bin ich dann auch mit dem Geld viel umhergereist, bin dann auch den Jakobsweg bewandert, bin dann auch Thailand, okay. sehr vieles gemacht. In Thailand war ich dann auch einen Monat unterwegs beispielsweise. Und was ich einfach sagen wollte, wenn ich jetzt auf Reisen bin, ich bringe dann mal das Beispiel, und ich reise jetzt in den entlegensten Teil dieses Landes so. Und man muss ja auch immer sagen, ich bin Mensch, ich liebe Kulturen, ich möchte Kulturen kennenlernen, erleben, in die Kultur eintauchen. Und zur Kultur gehört eben auch die kulinarische Küche,
ja, auf jeden Fall.
Der kulinarische Horizont. Und wenn ich dann, wie gesagt, in den entlegensten Teil dieses Landes unterwegs bin und übernachte dann vielleicht ein, zwei Nächte freundlicherweise bei einer einheimischen Familie und mit denen koche ich und esse ich und die würden dann halt ein traditionelles Gericht zubereiten, was wirklich eine Jahrhunderte, jahrtausendlange Tradition
ist. Und dir damit einen richtigen Gefallen tun.
Genau, und sich dann freuen, mir das anbieten zu können. Ja. Für mich bin ich ganz ehrlich, also mir würde das Herz zerbrechen, wenn ich dann sage, nein, ich esse kein Fleisch. Also ich sage das trotzdem, ich hab das auch schon gemacht. Aber einfach
aber
so.
Das ist eine sehr große Reife, die du zeigst, dass du sagen würdest, ey, aus der Liebe heraus, ich würde es auch essen.
Einfach nur aus der Dankbarkeit auch heraus, weißt du, also Liebe und Dankbarkeit kann man
das
ja auch.
Das war bestimmt auch ein langer Weg dahin, oder?
Ja, das hat, wie gesagt, alles für mich eine Selbstreflexion im Leben und du musst dich ja immer fragen, also letztendlich, wenn ich aus rein ethischer, du möchtest ja damit was verändern. Ja. Und verändern tust du vor allem mit deinen bewussten Entscheidungen, mit deinen Kaufentscheidungen, mit deinem Konsum. Also wo kaufst du was ein? Das ist eine bewusste Entscheidung.
Ja.
Welche Institutionen, welche Unternehmen, welche Gesellschaften unterstützt du mit deinem Einkauf? Da werden die wichtigen Entscheidungen getroffen.
Da geht es noch nicht mal um vegan oder vegetarisch oder nicht, sondern einfach
also letztendlich zählt es, wenn du in einen Supermarkt gehst und entweder dein Kilo Billigfleisch kaufst oder, sag ich mal, irgendwas Pflanzliches dir lieber zumindest. Das sieht letztendlich die Welt so. Und darauf kommt es an. Man muss immer gucken, was hat das für eine Band, für eine Tragweite, meine Handlung hier. Und wie gesagt, für mich, diese Familie hat dann vielleicht ihr Herzblut da reingesteckt, mir diese Freude zu machen. Ist das für die vielleicht auch so ein Ritus, mich dann aufzunehmen, sage ich mal, in die Kultur. Und habe ich wie gesagt auch schon gemacht, ich esse eigentlich kein Fleisch, ich bin Veganer, ich ernähre mich nur pflanzlich. Und habe dann auch schon erlebt, dass dann für mich extra, sage ich mal, das ein bisschen umgemodelt wurde. Aber ich bestehe jetzt nicht drauf, weißt du? Ich bin dann einfach schon dankbar für den Akt an sich. Na?
Ja.
Und wie gesagt, du weißt in solchen Ländern auch oft nicht. Zum Beispiel in Thailand auch, gibt es ja auch, die Streetfood-Kultur ist sehr groß. Und da habe ich mich auch wirklich durch und satt gefressen. Gefressen kann man wirklich sagen, glaube ich. Und auch da kannst du letztendlich nie komplett wissen, ob das zu 100% vegan ist, was du da isst. Aber wenn zum Beispiel ein Partei ist jetzt so ein typisches Streetfood, so ein Nudelgericht, gibt auch unendlich viele Zubereitungsarten. Natürlich achte ich drauf, dass da kein Fleisch drin ist oder Ei in die Soße gemacht oder irgendwas. Aber es kann trotzdem irgendwie dir irgendwo ein Fehler in Anführungsstrichen unterlaufen. Und da darf man sich einfach nicht verurteilen dafür. Na?
Und wie gesagt, finde ich, ist ein ganz wichtiger Step.
Ja.
Und ich bin auch immer der Meinung, ja, du kannst was bewirken. So jede kleine Handlung eines jeden Menschen, du bewirkst viel, viel mehr, als du denkst. Allein diese Reichweite, die jeder einzelne Mensch hat, weil viele sagen ja immer, ja, was bringt denn das, wenn ich das mache?
Genau.
Du reflektierst damit ja auch was für deine Mitmenschen und für deine ganze Umwelt. Und ja, da gibt es immer diesen schönen Spruch, was kann einer allein schon erreichen, dachte sich die halbe Menschheit.
Ja.
Das ist wirklich so.
Es ist wirklich so. Also letztendlich, egal, ob man sich eingestehen möchte oder nicht, es hat eine Tragweite. Deine ganz eigene persönliche Handlung hat eine Tragweite. Das fängt an bei dir, dann bei deinem Umfeld. Die sehen das auch. Die denken dann vielleicht auch drüber nach, tragen das weiter. Das ist ein Lauffeuer, was da entstehen kann. Ne? Und gerade auch mit solchen Tools wie den sozialen Medien. Klar, richten wahrscheinlich summa summarum mehr Schaden als Gutes an, aber
leider, aber
können aber auch Gutes anrichten und solche Messages eben auch weiter hinaustragen. Ich meine, es gibt bestimmt viele Veganer oder die sich, wenn sie das hören, mir wahrscheinlich aufs Dach steigen und sagen, ja, das geht doch gar nicht und du bist kein richtiger Veganer. Doch, bin ich. Ich ernähre mich vegan. Und das mache ich aus vollster Überzeugung. Mhm. Und
Ich sage einfach, und das ist eben gerade an die Menschen gerichtet, die vielleicht diesen Schritt noch nicht getan haben, zerbrecht euch nicht zu sehr den Kopf, macht es in eurem Tempo. Die Welt geht nicht unter. Das ist letztendlich der Wille und die Überzeugung, die zählen, weißt du? Und
und dieses Herzblut, was du dahinter steckst und die Emotionen. Genau. Ich glaube, auch nur dann gelingen Dinge im Leben, wenn du wirklich deine ganze Liebe, wie du es am Anfang gesagt hast, wenn du da immer zu 100% dahinter stehst, selbst auch.
Genau.
Und das nicht aus irgendwelchen externen Motivationen machst. Oder
super wichtig, in allen Lebensbereichen. Ja. Also die intrinsische Motivation ist immer das A und O.
Extrinsisch,
Nee, also wie gesagt, deswegen, also ich bin aus voller Überzeugung Veganer. Ich mache das auch in allem, was in meinem Bereich liegt, sage ich mal, privat, persönlich, auswärts, inwärts, was weiß ich wo. Ich bin wirklich zu 100% vegan. Aber ich möchte einfach sagen, so für den Worst-Case-Fall würde ich jetzt, also meine Überzeugung würde daran nicht zerbrechen.
Ja.
Weil das ist der Punkt. Ich bin wirklich überzeugt davon. Und dann zerbricht das nicht einfach. Das ist für mich dann auch so ein Punkt, woran man sieht, ob das jetzt wirklich wahrhaftig eine Überzeugung ist oder ob man, weißt du?
Ja.
Und ja, das ist, ja.
Genau, die innere Überzeugung kann ja nicht einfach dann so schnell verloren gehen, wenn eine Sache schiefläuft einfach. Nee. Das ist, ja.
Und ich meine, ich bin auch ein Perfektionist in vielerlei Hinsicht. So. Deswegen auch dieses Optimieren, dieses, dass ich versuche es immer gut zu machen und besser. Aber ja.
Dazu gehören eben auch Rückschläge und Fehler.
Genau.
Das ist ja auch was Menschliches.
Und das ist eben der Punkt, aus Fehlern lernt man mit und auch am besten. Ne?
Ja, leider. Es ist nicht immer einfach, aber ich finde, es sind auch so die wichtigsten Momente im Leben, die dich am meisten gelehrt haben.
Ja.
Wenn man sich zugesteht.
Ist tatsächlich so.
Ja.
Und wie du schon sagst, wenn man sich zugesteht und sich dann auch in diesen Unterfangen mit reflektiert. Ne?
Ja.
Das ist natürlich wichtig, weil man selber ist auch nicht immer makellos. Wahrscheinlich sogar seltener, als man denkt.
Ja, das stimmt.
Und da muss man auch ehrlich mit und zu sich selbst sein.
Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oh, aber ich habe vorher noch eine Entweder-Oder-Fragerunde zum Schluss.
Schieß los.
Entweder Reis oder Kartoffeln?
Ich esse öfter regelmäßiger Reis, aber ich finde Kartoffeln auch sehr geil. Vor allem in der Diät, sage ich mal. Kartoffeln, mega gutes Tool. Viel, viel Kalorien. Schwächer, sage ich mal, als Reis auf 100 Gramm, sage ich mal. Also ob ich mir jetzt 100 oder 150 Gramm Reis oder ein halbes Kilo Kartoffeln reinzirbel, da ist die Entscheidung relativ klar. Finde jetzt auch nicht, dass Kartoffeln ungesund sind oder irgendwas. Na, man muss das letztendlich immer nicht aus Schwarz oder Weiß betrachten. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, schwierig. Mit Kartoffeln kann man auch verdammt coole Sachen machen. Hey, sag ich mal,
manchmal ein bisschen zu faul.
Ja, wenn ich aber sagen würde, jetzt Süßkartoffeln zähle ich mit rein, dann würde ich mich wahrscheinlich eher für die Kartoffeln entscheiden. Weil
also Ofensüßkartoffeln.
Weil ich liebe Süßkartoffeln, die esse ich zwar auch relativ.
Und so. Airfryer kommen ja jetzt voll
ins
Dings.
Auch mal
ich habe noch nicht ausprobiert, aber was ich jetzt so gesehen habe, das sah schon nice aus.
Kann man dass schon.
Man das fettfrei dann so zubereiten. Ja, kann.
Oder mit sehr, sehr wenig Fett, sagen wir mal, einen Tee oder Esslöffel, dann würde das schon al dente.
Also lieber Kartoffeln.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich esse aber gerne Reis. Ne?
Aber lustig, dass du Kartoffeln präferierst und öfter Reis isst.
Ja, irgendwie schon. Ich bin, wie gesagt, Süßkartoffeln liebe ich. Bei Reis, ich mag Reis, aber ich kann nicht sagen, dass ich Reis liebe.
Mhm. Das ist schon. Die Liebe ist wieder
deswegen.
Das Stichwort.
Aber bei Reis gibt es auch viele coole Variationen, zum Beispiel schwarzen oder roten Reis, solche Sachen.
Oder mischen.
Ja. Das ist echt so. Ja, aber ansonsten eben auch Naturreis meistens, obwohl auch das letztendlich ein Tool ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viele Ballaststoffe drin habe und ich bin jetzt in der Massephase, dann macht es vielleicht auch mal Sinn, Parboiled Reis zu nehmen, also weißen Reis.
Wobei da muss man ja auch sagen, jeder Reis hat wieder seine Vor- und Nachteile. Da gibt es auch wieder so viele Fakten, da darf man jetzt auch nicht sagen, oh mein Gott,
deswegen,
ich darf nie wieder weißen Reis
essen. Deswegen auch dieses Schwarz-Weiß-Thema ist halt nicht gut. Letztendlich kann alles ein Tool sein. Ne? Und es gibt nicht das ungesunde, es gibt ungesunde Lebensmittel, klar, so Gebäck und sowas, wenn man jetzt so viel Fett und Zucker zusammen... Das ist so,
aber selbst die darfst du essen.
Ja, na, selbst die sollte man sich jetzt nicht verbieten, wenn man wirklich Lust drauf hat. Aber es gibt per se ansonsten nicht das ungesunde Lebensmittel.
Sondern die ungesunde Lebensweise.
Genau, es gibt auch diese eine Untersuchung, wo Leuten, glaube ich, so Eis oder Cookies gegeben wurde und Bananen. Und wo war der Insulinausstoß höher? Da haben wir auch gesehen, manche reagieren auf eine Banane, sage ich mal, suboptimaler als auf Cookies und Eis. So. Und da muss man immer hinterfragen, okay, hey, für den einen ist vielleicht das eine gesund, für den anderen vielleicht weniger.
Ja. Entweder früh aufstehen oder spät schlafen gehen.
Früh aufstehen. Also ich bin tatsächlich ein Frühaufsteher. Eine Zeit lang echt liebend gerne um 5 aufgestanden. sagen, so perfekt ist 5:30. Aktuell, genauso wie gesagt, in allen Lebensbereichen sollte man sich, ja. Aktuell stelle ich auch oft so 6:30 oder 7 auf. So, das ist auch nicht super schlimm. Ne? Aber ich bin ein Frühaufsteher, ganz okay. Klar.
Entweder veganes Hähnchen oder vegane Bratwurst.
Ja, würde ich schon sagen, veganes Hähnchen. Also es gibt schon extrem coole, mittlerweile vegane Fleischersatz-Hähnchen-Produkte und Bratwurst. Ja, als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich auch gerne mal eine Bratwurst gegessen, aber türmt mich jetzt nicht so an wie ein geiles veganes Hühnchen.
Hättest du da eine Empfehlung? Ich finde das von Meat Planet immer, dieses Like Chicken finde ich extrem
gut. Ja, die Like Chicken sind tatsächlich sehr gut. Was ich auch gut fand, was ich vor kurzem erst wieder gegessen habe, aus dem Aldi, die Eigenmarke.
Die habe ich noch gar nicht probiert.
Ist auch relativ clean von den Zutaten her. Je nachdem, wie man jetzt Soja eben einstuft, für viele ist das Soja auch, so wird ja auch verteufelt, wegen Phytoöstrogen und alles Testosteron, wobei das ja auch kompletter Stuss ist. Also wenn man das jetzt wirklich rein wissenschaftlich aufschlüsselt, ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Ja, aber das fällt mir zu spontan ein, wenn ich jetzt an so Chicken-Ersatz denke.
Okay, jetzt die letzte Frage. Entweder Erdnussbutter Crunch oder Smooth?
Ach,
das ist
diese Frage. Oh. Ich habe tatsächlich beides zu Hause.
Ich auch.
Mist, ey. Ich würde, je nachdem, du kannst mit dem einen halt, mit Smooth kannst du geil Soßen und so verfeinern. Crunch ist halt geil, wenn du es mal auf die Linsen-Reiswaffel oder aufs Brot machst. Ja, prinzipiell ist Crunch natürlich immer ein bisschen crunchiger, ein bisschen vollmundiger. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem Smooth sagen. Aber es darf nicht zu smooth sein. Es darf nicht so flüssig sein. Aber wenn es so cremig ist, ist Smooth voll nice und okay. Sehr schön. Akzeptabel.
Das ist voll akzeptiert. Müssen wir nicht rausschneiden. Ja. Ja, dann danke ich dir, Christian, für
nicht
deine
zu danken.
Zeit.
Ich danke, dass ich hier sein durfte, wie gesagt.
Für das liebe, nette Gespräch.
Ich hoffe
und
doch.
Dass du so offen über alles geredet hast.
Immer wieder gerne.
Der Marcel-Hassel-Podcast, Körper und Geist stimmen.
You have to break through the Spain barrier, otherwise you will never get there.